Kilometer pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
Ja, damit sind wir zurück und haben heute zwei Rennberichte dabei. Hallo Kimi.
Hallo Ida, wir sind zurück und wir sind beide vor allem auch wieder zurück in unseren Wohnungen. Das ist was, ich glaube, das haben wir beide sehr, ich glaube sogar vielleicht du einen Ticken mehr als ich, sehr drauf hingefiebert. Ja. Wie geht's dir denn? Du bist wieder daheim, ich sehe deine schöne Wohnung im Hintergrund. Erzähl mal, was geht so vor sich in dir jetzt wieder in deinen eigenen vier Wänden zu sein?
Ja, also es war ja jetzt echt ein Monat, deswegen bin ich schon froh, zu Hause zu sein. Ich bin echt happy, wie alles gelaufen ist, deswegen dann ist es immer ein bisschen leichter, aber leider krank. Also seit 2 Tage nach dem Rennen bin ich echt krank geworden, volle Kanne. Deswegen, es könnte mir ein bisschen besser gehen, was das angeht. Also mein Kopf ist einfach extrem schwer und ich habe halt voll die Halsentzündung. Aber ich hoffe, es wird jetzt Tag für Tag besser und irgendwie war es auch klar. Ich meine, ich war das ganze Jahr jetzt nicht krank, seit ich Anfang des Jahres auf Mallorca war. Vielleicht musste das jetzt einfach mal sein. Wie geht's denn dir?
Naja, was heißt, also ich glaube einfach, da kommt dann doch irgendwie dieser ganze Stress und alles, was da dann passiert und dein Lauf und bla 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 schon zusammen. Ich hoffe, es geht schnell wieder weg und wird jetzt nicht noch schlimmer oder so. Ich drücke dir ganz feste die Daumen. Mir geht's gut. Ich bin seit Sonntag wieder in München. Wir sind eigentlich direkt nach der Siegerehrung heimgefahren oder in Richtung heim. Und bin jetzt einfach, aus dem Ohr gehauen. Ich bin jetzt einfach gottfroh, einfach jetzt mal den Oktober über daheim zu sein. Ich habe mich tatsächlich jetzt auch entschieden, dass mein letzter Wettkampf Südafrika wird.
Cool.
Deswegen geht es im November nochmal nach Kapstadt, darauf freue ich mich auch. Aber jetzt bin ich erstmal einfach 6 Wochen daheim und finde es großartig und ganz, ganz wichtig für mich. Und ja, deswegen geht es mir gut.
Ja. Das klingt gut, ja. Also ich weiß, dass die Siegerehrung immer sonntagmorgens ist bei Nizza. Das heißt, ihr seid echt dann direkt durchgefahren bis München noch?
Nee, unsere vom 50er war am Samstagnachmittag.
Ah, okay,
Und danach sind wir direkt los und sind dann, ja, ich glaube so 3 Stunden gefahren, haben uns dann auf den Rastplatz gestellt, ein paar Stündchen geschlafen und sind dann weitergefahren. Genau, das irgendwie, wir haben uns dann gedacht, jetzt noch eine Nacht irgendwie in oder in Nizza und dann den ganzen Sonntag durchfahren, hatten wir auch keine Lust und mussten ja dann auch das Wohnmobil sauber machen und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir das dann so ein bisschen schneller und direkter durchgezogen.
Ja, ich finde, das ist halt perfekt für die Reise, für die Hinfahrt und währenddessen, aber die Rückfahrt ist halt immer mühsam, weil man weiß, wie viel Arbeit auf einen wartet. Und mir ist jetzt halt auch so gegangen, alle sind halt zurückgeflogen und ich wusste ja, ich fahre jetzt 2,5 Tage Auto. Also es ist ja so, das ist dann ein bisschen unglamourös, aber es ist natürlich schon praktisch, mit dem Camper oder mit dem Van, in dem man schlafen kann, vor Ort zu sein.
Ich finde, es kommt immer drauf an, weißt du, wenn man die, weil das ist ja das Coole eigentlich, dass man halt sich überlegen kann, okay, ich will jetzt nicht mehr fahren, ich fahre irgendwo raus und stelle mich hin und so und mache so eine Art Roadtrip aus der Heimreise. Wenn man aber einen Zeitdruck hat, dann ist es was anderes. Und ich glaube, das war vor allem bei dir so, das war aber auch bei uns so tatsächlich, weil wir beide Montag früh arbeiten mussten. Und deswegen war das halt nicht so ein, ja, jetzt fahren wir halt mal los und drauf los so, sondern es war schon so ein bisschen so, wir müssen halt. Und das macht es dann halt so ein bisschen ungemütlicher, aber voll in Ordnung. Also ich bin wirklich hier dann so happy in meine Wohnung rein und ja, wirklich jetzt auch einfach mal diese ganzen Taschen, die jetzt einfach im Grunde genommen seit Anfang August wirklich immer im Einsatz waren, mit Umpacken und Auspacken und Einpacken, jetzt einfach mal für eine Weile in den Keller packen zu dürfen, war wirklich sehr schön. Also deswegen, ich bin sehr froh, jetzt einfach mal daheim zu sein. Ja.
Ja, das glaube ich. Ich habe meine jetzt noch nicht in den Keller geräumt, aber es läuft gerade die dritte Wäsche. Aber
ja,
eigentlich ist halt auch mein Plan, dass ich jetzt morgen dann wieder nach Duderstadt, also nach Hause fahre zur Family. Mal schauen. Dafür muss ich halt eigentlich erst gesund werden. Ja, so ist es halt. Aber ich bin voll froh, dass wir beide heute richtig gute Rennberichte mitbringen können, dass wir beide am Wochenende tolle Rennen hatten und ja, freue mich, dass du mir gleich von deinem Rennen berichten wirst.
Ja, ich muss sagen, ich habe mich jetzt schon sehr auf diese Folge gefreut, weil Rennberichte sind ja schon, und vor allem, was ich richtig schön finde, das hatten wir nämlich noch nicht so oft und in diesem Jahr hatten wir es jetzt gleich zweimal, dass wir, das war mit Canyons und
Mont Ventoux.
Mont Ventoux, danke. Und jetzt Nizza und WM zweimal am selben Tag sogar gelaufen sind. Ja, stimmt. Mehr oder weniger. Mont Ventoux bist du ein bisschen vor mir los. Aber da habe ich auch ein bisschen in Nizza beim Laufen drüber nachgedacht, dass das eigentlich ganz schön ist und besonders ist. Und Rennberichte sind sowieso immer schön. Und deswegen freue ich mich auch sehr auf die Folge jetzt. Bin auch sehr gespannt. Es gibt, ich meine, natürlich haben wir uns gehört davor und danach, aber es gibt noch vieles, was wir beide jeweils nicht wissen von der anderen, von dem Rennen. Und deswegen wird das bestimmt schön.
Ja, mal schauen. Stimmt. Also, genau. Dann frage ich dich mal zuallererst. Dein Start war am Samstagmorgen um wie viel Uhr?
Also, ich muss ein bisschen früher anfangen. Ich okay. muss noch eine kleine Geschichte dazu erzählen. Weil
sehr
ich
gerne.
Ich muss ja sagen, ich hatte einen kleinen Nervenzusammenbruch am Freitag vor meinem Rennen. Ich weiß wirklich nicht, wie, ob ich jemals vor einem Rennen so oft so einen, also ich muss auch wirklich sagen, ich habe einen oft geheult und gar nicht mal unbedingt wegen dem Rennen, sondern einfach, weil so viel so ein bisschen schief gegangen ist in der Planung davor, was aber auch mitunter an mir selber lag, weil ich habe halt ein paar Dinge einfach nicht so richtig durchgedacht, weil ja nicht mal sicher war, wie es wird, ob wir nach Nizza fahren oder nicht. Da war so viel unklar und das ist dann einfach alles so ein bisschen über mich eingebrochen. Deswegen war ich sehr spät erst im Rennkopf und am Freitag, ein paar Tage vorher ist dann so ein bisschen dieses Thema aufgekommen, wie machen wir es denn? Das habe ich dir auch erzählt gehabt, weil wir waren mit dem Camper auf einem Campingplatz relativ weit weg vom Start oder vom Finishbogen. Und die Shuttles, das ist jetzt relativ neu, glaube ich, bei UTMB, dass es dieses Shuttle-System gibt, dass man nicht mehr mit einem im eigenen Auto zum Start fahren darf. Ist das neu? Glaube ich,
ja,
oder relativ.
Es ist nicht bei allen Rennen so, aber halt schon bei einigen. Ich weiß, ich bin ja Nizza 2022 gelaufen, den 100er. Und da war es schon auch so, da haben wir dann auch die Nacht davor schon in dem Ort geschlafen, wo mein Rennen war, weil da durfte man eigentlich auch nicht reinfahren. Deswegen, ich glaube, es kommt immer darauf an, wie viele Kapazitäten da in der Nähe sind.
Ja, auf jeden Fall war es halt so, dass wir nicht mit unserem fetten Camper sowieso nicht zum Start fahren durften. Und dann war jetzt ein bisschen die Frage, was machen wir jetzt, wie machen wir es? Und dann habe ich das Glück gehabt, dass UTMB mir sehr, sehr spontan ein Zimmer in Nizza gebucht hat. Das war super cool. Oh, und dann war das aber trotzdem so ein ewiges Hin und Her. Und es war einfach, ich habe mir einen riesen Stress mit allen möglichen Dingen gemacht, weil dann war so die Frage, schläft der Toni dann mit mir in Nizza oder mit dem Camper? Wie machen wir es mit Verpflegung? All das. Es gab wirklich viele Fragezeichen. So, und irgendwann war das dann alles geregelt. Ich kürze es jetzt sehr ab. Es war wirklich alles höchst dramatisch, aber es war dann alles geregelt. Dann sind wir nach Nizza gefahren am Freitag, wollten meine Startnummer holen. Dann war die weg. Dann haben sie meine Startnummer aus Versehen an jemand anderes gegeben, der nicht mal im Entferntesten meinen Namen hat. Ich frage mich bis heute, wie sie das geschafft haben. Die war dann weg, dann war bei mir wieder komplett Chaos. Dann hat mir irgendwann habe ich eine andere Nummer bekommen, fand das aber nicht geil, weil dann stand da natürlich nicht mein Name drauf.
Aber dafür 007, wie ich im Nachhinein gesehen habe.
Ja, aber das war meine alte Nummer.
Ah, okay.
Weil dann hat mir dieser Typ, der meine Nummer bekommen hat, auf Instagram geschrieben, er hat meine Nummer, er kommt jetzt wieder zurück, er bringt die zurück. Dann bin ich auch wieder zurück, habe meine Nummer dann noch geholt und gekriegt. Dann mussten wir ewig warten, weil dann hatten sie ein technisches Problem, weil dann war mein Name schon auf die neue Nummer umgeschaltet. Lauter solche Sachen. Also ich war wirklich hier und da kurz vorm Durchdrehen. Ich kann mit sowas auch echt schlecht umgehen. Also ich mache dann alles echt sehr, sehr dramatisch immer. Und dann war das alles irgendwann erledigt und dann wusste ich, wo der Shuttle am nächsten Tag abfährt und so weiter und so fort. Das war alles und dann bin ich Freitagabend eine Pizza essen gegangen mit mir alleine und meinem Buch. Der Toni war wieder auf dem Campingplatz und das war dann wirklich so der Moment, wo ich mir dann allmählich erlaubt habe, jetzt mal runterzufahren. Ich saß da dann auch ehrlich gesagt ewig einfach nur und habe die Straße angeschaut und konnte mich dann auch aufs Rennen einstimmen und dementsprechend war dieser Abend sehr wichtig, um allmählich ins Rennen reinzufinden. Aber alles davor war wirklich war ein wildes Hin und Her, kann ich auf jeden Fall sagen. Und hat hier und da ein Tränenlein gefordert, wo ich auch einfach merke, dass ich sehr dünnhäutig war. Also ich war einfach die letzten Wochen, war einfach zu viel oder sehr viel los. Und um zu deiner Frage zurückzukommen, Start war Samstagmorgen um 7:30 Uhr in Ees oder am Col d'Ais. Und ich bin dann mit dem Shuttle um 5.15 Uhr zum Start gefahren, 20 Minuten. Das heißt, ich war von 5.30 Uhr oder 35 bis 7.30 Uhr da oben am Col d'Ais und habe auf den Start gewartet.
Cool.
Kalt, das war richtig toll. Es war arschkalt, aber haben sie süß gemacht. Es gab einen Crepe-Stand, es gab Kaffee, es gab Tee. Also das haben sie gut organisiert gehabt, aber es war trotzdem echt sehr lang, dass man da sitzen musste.
Ich weiß, dass es damals bei dem 100er so war, dass der letzte Shuttle nicht ankam und deswegen hat sich unsere Startzeit alle 10 Minuten um 10 Minuten nach hinten verschoben.
Oh Gott.
Und wir sind am Ende 50 Minuten später gestartet und da habe ich auch gedacht, wie kann sowas passieren? Also da weiß ich auch, da hat es geregnet und es war super kalt. Da war der Start, glaube ich, um 5 in der Früh. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil es halt jetzt schon ein bisschen her ist. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir da auch auf den Shuttle noch gewartet haben. Und die in dem Shuttle waren, waren richtig abgestresst. Also für die ist das ja auch nicht toll. Ich meine, die sind zwar länger im Warmen, aber die waren halt auch total abgestresst.
Ja, das ist, also man muss da, glaube ich, wirklich, und das darin bin ich wirklich nicht gut, so ein bisschen versuchen, cool zu bleiben. Aber da bin ich wirklich, also ich mache dann aus solchen Dingen gleich ein Riesenproblem in meinem Kopf. Und ja, ich muss sagen, ich habe dann, um ein bisschen runterzufahren, weil ich war ja die ganze Zeit auch allein, der Toni hat mich dann verpflegt, aber ich war da oben auch beim Start dauernd allein. Ich habe dann Free Trail Podcast angehört ewig. Ich habe mir dann quasi die Zusammenfassung vom Short Trail von der WM angehört, um ein bisschen einfach mich abzulenken. Das hat auch ganz gut funktioniert. Und habe mich aber gefreut, habe mich gut gefühlt und dann war der Startschuss um 7.30 Uhr und ich weiß nicht, soll ich jetzt gleich mal ins Rennen gehen oder magst du jetzt erstmal von deinem Vorrennen erzählen, weil sonst rede ich hier ewig rum.
Nein, geh mal in dein Rennen rein.
Okay, wir gehen rein. Also, ich muss ja sagen, es war ja, ich hatte so ein, zwei Mädels, beziehungsweise ich konnte ehrlich gesagt meine ganzen Konkurrentinnen überhaupt nicht einschätzen, weil UTMB-Index, wissen wir alle, ist wirklich nicht gut, um zu wissen, wie gut eine Person ist. Das reicht einfach nicht aus. Allein vom UTMB-Index her war ich quasi die Favoritin, aber das reicht einfach nicht. Und deswegen, ich kannte alle nicht, die mit mir gelaufen sind. Und dann fiel der Startschuss und diese eine Französin, Charlotte Maché oder so heißt sie, ist da losgelaufen wie sonst noch was. Also die ist so schnell gestartet, absolut irre. Damit hatte ich wirklich einfach nicht gerechnet. Die ist mir einfach weggelaufen und das geht dann erstmal auf so einem es geht nach oben auf einer Straße, relativ angenehme Steigung aber. Und ich habe wirklich versucht, mich an die dran zu hängen. Ich wollte die nicht gehen lassen, aber es war wirklich schwer, an sie ranzukommen. Und ich war irgendwann an ihr dran, aber ich habe sie sehr schnell wieder gehen lassen müssen, weil sie war einfach zu schnell und ich wollte mich nicht verschießen auf die ersten Kilometer schon. Und ich habe im Nachhinein erfahren, dass sie eine wahnsinnig schnelle Läuferin ist. Die hat eine 32 auf 10 stehen und ist kommt vom Bahnlauf, glaube ich, oder vom Straßenlauf zumindest. Das erklärt ihre Schnelligkeit am Start und ihre weiteste Distanz war bis dahin aber 36 Kilometer und das hat sich dann auch im weiteren Verlauf des Rennens gezeigt, dass sie sich einfach völlig ausgeschossen hat am Anfang schon. Und wir sind dann die ganze Zeit so, also ich war auf Platz 2, sie auf 1 und sie war immer so, würde ich sagen, eine Minute vor mir oder ein bisschen weniger und so ging das dann die ersten 20 Kilometer ehrlich gesagt auch weiter oder sogar mehr als das, vielleicht sogar 25 Kilometer. Ich bin nicht an sie rangekommen, ich habe es versucht und habe ehrlich gesagt gemerkt, dass mich das stresst, habe mich auch sehr schnell vom ersten Platz tatsächlich verabschiedet mental, weil ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr als das, was ich gerade mache und vielleicht reicht es dann einfach nicht und habe dann irgendwie versucht, die ganze Zeit mit der Situation Frieden zu schließen, halt einfach nur aufs Podium zu laufen und nicht Erste zu werden. Es war auch ein sehr interessanter mentaler Prozess, der da mit mir abgelaufen ist, war aber okay damit. Ich habe auch tatsächlich,
Nein, ich wollte nur sagen, wollte nur sagen, dass ich es auch, also ich kann dich verstehen und ich meine, du warst haushohe Favoritin von der Startliste her und dann rechnet man nicht damit, dass Start ist und man erstmal den Anschluss sozusagen verpasst oder sieht, wie der Zug davon fährt. Ich glaube, das ist halt für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt die Situation am Start von dir nicht wussten, sonst schwer nachzuvollziehen, wieso du mit dem Mindset reingegangen bist, ich gewinne. Aber klar, du hast die Startliste gekannt, du wusstest, du kennst jetzt die anderen nicht, aber du bist haushoch favorisiert. Das heißt, du gehst schon davon aus, du machst dein Rennen und dann geht das schon. Das ist vielleicht wichtig, nochmal dazu zu sagen.
Ja, ist gut, dass du das sagst und vor allem auch zur, also ich bin gar nicht unbedingt jetzt mit dem Gedanken des Ringereien, ich gewinne heute sowieso, weil das ist einfach schwierig, das zu machen, wenn man nie weiß, was passiert. Aber ich bin, wie du richtig sagst, nicht davon ausgegangen, dass ich von Anfang an abgehängt werde. Davon bin ich tatsächlich nicht ausgegangen, sondern ich dachte halt, wenn, laufen wir halt zusammen oder was auch immer. Aber nicht, dass da auf einmal unerwartet jemand so davonläuft. Das hatte ich wirklich nicht erwartet. Mhm. Und das war dann irgendwie, muss ich aber sagen, auch ganz cool auf eine Art, weil ich habe sie ja immer wieder gesehen. Also sie war nicht weit weg von mir und dementsprechend war das irgendwie so ein richtiges Racing. Und ich habe mir aber mental ganz gut gefallen, weil ich habe irgendwie, ich hatte nicht so einen, weiß ich nicht, ähnlich wie beim OCC, würde ich sagen, mental tatsächlich. Ich habe einfach so ein bisschen mein Rennen gemacht, mehr geht sowieso nicht, habe mich gut verpflegen können und habe einfach so ein bisschen das einfach mal passieren lassen und habe auch zugelassen, dass wir erst bei Kilometer, also sehr früh im Rennen sind und dass noch sehr viel kommt und war einfach okay mit all dem und gut drauf, würde ich sagen, und war damit auch sehr zufrieden, weil ich muss schon sagen, die Tage davor waren einfach echt mental herausfordernd und dann da so cool im Rennen, ins Rennen reinzugehen, da war ich schon sehr zufrieden mit mir, weil das kann auch anders passieren und dass ich das geschafft habe, fand ich super gut und ja, ich würde jetzt einfach mal gerne, warte, lassen wir noch zur ersten Verpflegungsstation vielleicht kommen, weil da kann man einen schönen Cut machen.
Ja.
Also zur ersten gecrewten Verpflegungsstation. Etwa? Das war bei Kilometer 20, 21 mit 1000 Höhenmetern drin. Also wir hatten da schon dann den höchsten Punkt hinter uns. Und wir waren, das war ganz interessant, weil die Charlotte hat tatsächlich, wo sie nicht gut vorankam, war bergan. Wo es mal wirklich länger hochging. Da hat man gesehen, hat sie noch nicht so viel Erfahrung in den Beinen. Und dann habe ich sie da bei dem längsten Anstieg, habe ich sie bekommen. Da waren wir dann wirklich einfach nah bei, also hintereinander. Ich habe sie trotzdem vorne gelassen und dachte mir, okay, jetzt back into the game. War, fand's endgeil. Und dann ging's runter, richtig technisch. Und dann war sie weg. Die ist so gut im Downhill gewesen. Ich hätte niemals damit gerechnet, weil ich dachte halt, okay, weil ich bin auch nicht schlecht im Downhill. Ich bin nicht super gut im Downhill, aber auch nicht schlecht. Und ich dachte halt, ich warte jetzt mal, was sie im Downhill macht. Die war weg. Also sie war einfach gone. Die hat mir in diesem Downhill runter nach Pay 1,5 Minuten eingeschenkt, was ich echt irre finde, weil so lang war der auch nicht. Und dann kamen wir halt mit 1,5 Minuten Abstand zueinander in die Verpflegung rein. Ich bin völlig hysterisch zum Toni gerast und hab mich da verpflegen lassen, bin wieder raus und hatte dann eben 1:30 Rückstand auf sie und dachte, und hab halt, ja, war da ehrlich gesagt dann auch ein bisschen gestresst, weil ich überhaupt nicht wusste, da war auch so viel Chaos dann in dieser Verpflegung. Man hat überhaupt nicht gewusst, wo man hinlaufen muss. Das haben sie echt nicht so gut gemacht, muss ich sagen. Dann war danach in diesem Pay war komplettes Stauchaos. Autos vor und zurück, man hat keine Markierung mehr gesehen. Und da war ich dann halt kurz mal für 5 Minuten so, oh Gott, Leute, was ist los hier? Wo muss ich hin? Ich kannte die Strecke ja auch gar nicht. Und da war ich dann kurz ein bisschen in einem Stressmoment mit mir. Mhm. Und Fortsetzung folgt. So, Ida.
Kleiner Cliffhanger.
Kleiner Cliffhanger, ja. Wie geht's weiter? Und deswegen würde ich jetzt gerne zu dir kommen. Ich würde gerne, ich bin so gespannt. Ich weiß ganz, ganz viel noch nicht. Ich weiß nicht, wie der Morgen vor deinem Rennen war. Ich weiß nicht, wie. Also wirklich, hol gerne aus, sei gerne ganz ausführlich. Ich bin ganz gespannt.
Also bei uns, die WM ging ja am Donnerstag los mit dem Vertical, wo die Nina Engelhardt direkt Weltmeisterin geworden ist, was halt ein super Start war fürs deutsche Team. Und die Laura ist in die Top 10 gelaufen und auch die Madeleine war super und die Jungs waren super. Es war echt ein toller Start. Da war ich mit der Kim Strohmann an der Strecke. Wir sind zum Supporten, also nicht zum Verpflegen, aber zum Anfeuern halt an die Strecke gegangen. Und das war richtig cool, um das so ein bisschen aufzusaugen, den Vibe. Ja, es war an dem Tag auch wirklich schönes Wetter, sodass halt es einfach cool aussah, das Panorama, wo die da hochgekommen sind. Und ja, das war einfach ein toller Einstieg in diese WM-Woche. Und dann war am nächsten Tag der Short Trail. Ja.
Darf ich eine Frage noch, bevor du zu den Rennen gehst, weil das würde mich auch sehr interessieren noch. Wie, was war denn, also es gab ein paar Fotos, wie ihr dann zusammensaßt als Team Germany und so. Was, wie ist denn der Ablauf bei so einer WM? Also gibt's da dann gab es so ein großes Teambriefing davor wie, und sowas? Wie war denn der Ablauf vor den Renntagen selber?
Ja, also es ist grundsätzlich alles super genau geregelt. Also es ist alles ganz anders, wie man mit den Sponsorenteams unterwegs ist. Wir waren vom Veranstalter, also von World Athletics aus und dem Veranstalter Canfranc auf Hotels verteilt, die alle so eine halbe Stunde außerhalb von Canfranc waren. Wir waren zum Beispiel in einem Hotel mit Kanada, Brasilien, der Schweiz und Italien. Mhm. Und waren dann da auf Doppelzimmer eigentlich verteilt. Ich hatte jetzt ein Einzelzimmer, weil die Lisa Wimmer ja nicht mitgekommen ist. Und dann ist es halt so, dass von da Shuttle fahren nach Canfranc zu den Starts und das ist alles, es ist echt alles so richtig, richtig genau vorgegeben. Es gibt immer ein Technical Meeting für die Betreuerin vom DLV und dann kommen die danach und erklären uns, was die neuen Vorgaben sind. Irgendwie zum Beispiel wurde beim Vertical dann noch eine Regenjacke als Pflichtequipment ausgerufen oder wann die Callroom-Zeiten dafür sind. Also zum Beispiel war bei meinem Rennen, wo ja um 7 Uhr Start war, Callroom-Zeit von 6.05 Uhr bis 6.30 Uhr. Und da war festgelegt, dass alle zusammen in den Callroom müssen.
Was ist das?
Das ist alles, das ist bei Meisterschaften, bei deutschen Meisterschaften, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und so, die Zeit, wo du dich einfinden musst, dann wirst du abgehakt, dein Material wird kontrolliert. Mhm. Ab da darfst du nicht mehr aus diesem Zelt oder aus diesem Bereich raus. Ja, eigentlich, also ich kenne das noch von der Bahn früher, von der Bahnleichtathletik, aber so war es halt in Innsbruck auch, dass es eine Callroom-Zeit gibt. Da wird halt alles gecheckt, du musst deine Jacke und deine Sachen abgeben. Ja, das ist einfach so wie so eine Sammelstelle und du darfst halt echt nicht zu spät kommen, sonst darfst du nicht an die Startlinie. Also das ist halt wirklich, du kannst nicht einfach dein Warm-up machen, dann gehst du von vorne in die Startlinie, wie man das bei anderen Rennen kennt. Und dadurch, dass die WM ja jetzt so, also so viele waren und so, also beim Long Trail waren wir über 300 Starter und halt war es halt einfach wirklich viele Leute, die sie handeln mussten, die sie alle kontrollieren mussten und die dann auch in diesen Startblock rein mussten. Also es ist schon im Vorhinein, finde ich, alles recht viel Stress und viel Treffen, viel Besprechen, viel Unsicherheit, ob das jetzt alles korrekt so ist. Es war genau vorgegeben, wie viel Gramm irgendwas wiegen muss und wir haben einfach viel auch im Team dann vorher noch überlegt, wie wir das handhaben, dass man halt möglichst wenig dabei hat, aber alles dabei hat, was man dabei haben muss. Und dann ging es auch darum, die Verpflegungsstation zu besprechen. Auch da ist es alles ein bisschen anders. Also da darf nicht jeder verpflegt werden, wie er will, sondern jeder Landesverband bekommt 2 Verpflegungspässe und so werden dann alle verpflegt. Gleichzeitig muss man ja dran denken, beim Long Trail gab es 2 Verpflegungsstationen nur, dass aber die ersten Männer ja vielleicht schon bei der zweiten ankommen, bevor die letzte Frau bei der ersten durch ist. Also es ist halt mit diesen 2 Verpflegungspässen nicht so leicht. Mit den Erreichbarkeiten dort war es einfach nicht so leicht, weil halt alles sehr abgelegen ist. Und ja, das war schon viel, viel Planung im Vorhinein, was jetzt gar nicht mal alles nur an mir hängen geblieben ist, sondern halt vor allem auch dann am DLV. Und dann muss man als Team sich absprechen, wie man das am liebsten will. Und jeder hat so ein bisschen andere Vorlieben. Da muss man mit denen, die verpflegen, sprechen, weil man das erste Mal von denen verpflegt wird und jeder andere Vorlieben hat. Ich wollte zum Beispiel die Flaschen reinhaben. Wer anderes wollte sie einfach nur in die Hand gedrückt haben. Also es ist einfach viel, viel Planung und Sachen, die man sonst bei anderen Rennen so nicht hat. Und dazu kommt halt, du bist die ganze Zeit wirklich von der Weltelite umgeben. Also du drehst dich um und neben dir nimmt sich Katie einen Salat oder vor dir diskutierend halt Francesco mit irgendwem, der ihn verpflegt. Also es ist halt echt schon eine besondere Anspannung dazu. Und du bist halt jeden Tag so ein bisschen damit konfrontiert, ja, es ist halt echt eine WM und es ist halt echt was Großes. Und deswegen war, glaube ich, das so schön eigentlich, dass der Auftakt, dieser Vertical-Tag so erfolgreich für uns gelaufen war, weil dann natürlich die Stimmung ein bisschen lockerer war, alle haben sich mitgefreut und so ein bisschen war es halt auch so, eigentlich ist Deutschland ja jetzt nicht die Trailrunning-Nation schlechthin und trotzdem hatten dann halt alle erstmal, wow, die Deutschen waren heute echt gut. Natürlich war es am Ende Nina, die so super gut war, aber erstmal für alle anderen in dem Essenssaal war es so, boah, ihr Deutschen seid ja echt gut drauf. Ja, es war einfach, es ist eine ganz, ganz andere Stimmung und ein ganz anderes, ganz andere Art von Wettkampf, als man es sonst hat. Aber es ist halt wirklich cool und alles ist halt viel enger vorgeschrieben, würde ich sagen. Und dann war am nächsten Tag, ja.
Entschuldige, eine Zwischenfrage noch. Short, Long Trail für euch, gab es 2 Verpflegungsstellen insgesamt oder 2 verpflegte oder gecrewte Verpflegungsstellen?
2 gecrewte, aber dazu gab es noch ein paar Wasserstellen, aber da gab es halt wirklich, also es gab, glaube ich, an einer Stelle noch Cola. Also es war wieder viel zu wenig.
Krass.
Viel, viel zu wenig.
Okay.
Ich verstehe das nicht. Das war in Innsbruck schon so mit diesen nur 2 gecrewten. Meinetwegen, es macht man nur 2 gecrewte, wobei es beim Short Trail auch 2 gecrewte gibt und die laufen nur halb so lang. Aber da muss man mehr machen, wo halt wirklich viel Auswahl ist. Also bei den meisten Aid Stations, die es dann gab, das war einfach nur eine Person, die neben so einem Wassertrog stand und fertig. Und da laufen dann 300 Läufer ran. Also so, ich meine, und es ist ja, was man halt immer vergisst, es ist halt echt, dadurch, dass es so ein hohes Niveau ist, sind halt alle Sekunden auseinander. Es ist nicht, jetzt kommt das vordere Viertel und dann kommt irgendwann die breite Masse und dann kommen noch so vereinzelt die, die gegen das Cut-Off laufen, sondern es ist halt nur Elite und dann staut sich das halt, es ist halt irre. Das finde ich ist schon ein bisschen schlecht gemacht. Und gerade wenn man halt bedenkt, die Short Trailer sind jetzt so, die meisten Frauen so um die 5 bis 6, 6,5 Stunden gelaufen und wir sind halt so ab 11 bis 15 Stunden gelaufen, dass dann halt, dass beide zwei verpflegte Assistenzstationen haben, finde ich schon nicht so verhältnismäßig gleich gedacht. Also ich finde, da hätte man schon noch eine dritte wenigstens machen können. Lag vielleicht auch daran, dass man halt echt viele Teile der Strecke nicht gut erreichen kann, weil es so abgelegen ist. Aber es macht es schon nicht so einfach. Also ich hatte schon 2, 3 Mal das Gefühl, obwohl ich immer aufgefüllt habe, auch mit Wasser, boah, ich habe kein Wasser mehr. Wie komme ich jetzt damit zurecht? Und auch meine Gels, es war das erste Mal, dass ich zwischen jeder Aidstation und auch zwischen allen Punkten alle Gels aufgebraucht habe und sogar gedacht habe, boah, ich könnte jetzt noch eins nehmen. Das hatte ich auch noch nie. Also, krass. Und ich hatte echt viel dabei die ganze Zeit. Also es ist, ja, das finde ich ist ein bisschen, könnte man verbessern, aber das lag ja jetzt auch nicht an der Entscheidung von uns Läuferinnen und Läufern, sondern einfach so von der Veranstaltung aus organisiert. Ja, dann waren die Short-Trailer am Tag vor uns dran. Da war ich nicht an der Strecke, um mich ein bisschen zu erholen, weil ich so viel rumgelaufen bin die Tage davor. Und auch, weil mein Papa und mein Bruder eben ankamen und ich die noch treffen wollte. Und dann noch so ein bisschen mir Zeit nehmen wollte, halt genau zu schauen, ob ich alles habe, alles zusammen habe. Hatte auch überlegt, bei denen zu übernachten, weil die direkt in Canfranc waren. Aber bei denen war es auch super kalt in der Wohnung, deswegen bin ich dann im Hotel geblieben. Und die Short-Trailer haben dann uns halt schon berichten können, wie das so zugeht bei den Aid-Stations. Ich meine, das ist ja doch mal ein bisschen anders als dann die Bergläufer die Tage davor. Da kann man dann so ein bisschen schon hören, okay, so genau kontrollieren sie, weil es hieß zum Beispiel, sie kontrollieren, dass man aus jeder Wasserstation mit 2 Liter Wasser rausläuft oder mit 1 Liter Wasser mit 2 vollen Flaschen rausläuft und alles sowas. Und sie kontrollieren beim Start, beim Ziel ist Pflichtequipment, sie wiegen alles ab und so. Also es waren dann einfach schon viele Sachen, die für uns an Informationen von der Strecke hatten, die eigentlich echt sinnvoll waren. Und gleichzeitig haben Daniela, der Johnny und Moritz auch bei uns Longtrailern am nächsten Tag an der ersten Aid Station gecrewt, sodass die abends bei unserem Teammeeting auch wieder dabei waren und halt wissen wollten, wie man verpflegt werden will, also wem sie was wohin stecken sollen. Das war echt, also das fand ich schon, war richtig cool, wirklich Teamgeist, also wie sich alle so eingesetzt haben für die anderen, obwohl sie halt selber total fertig waren von ihrem Rennen und wussten, na toll, jetzt müssen wir am nächsten Tag um 5 los, um halt in irgendeiner Aid Station zu stehen. Das ist schon was Besonderes, finde ich. Und ja, dann zu unserem Rennen. Es gab auch Shuttle vom Hotel aus, aber bei uns sind fast alle eigentlich selbst angereist. Viele haben auch in Canfranc direkt geschlafen. Ich glaube, Manuel, Rosanna und so. Also bei den meisten war halt Familie da von den Longtrailern. Und ich bin mit Eva um 5:45 Uhr sind wir losgefahren zum Start. Haben uns dann um 6.10 Uhr mit den anderen vom deutschen Team, die auch Longtrail laufen, vorm Callroom getroffen, um das abzuhaken. Und dann konnte man so hinten am Callroom sich so ein bisschen einlaufen. Und da war halt die Anspannung schon riesig. Also das war irgendwie, ja, es war halt wirklich dadurch, dass halt so viele große Namen dabei waren, war es halt so, als wenn irgendwie CCC und UTMB und alle jetzt zusammen starten. Das war verrückt, auch in diesem, auf diesem kleinen Einlaufplatz. Es hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Jetzt nicht eingeschüchtert. Ich habe schon das Gefühl gehabt, ja, ich gehöre dahin, aber es hat mich schon auch sehr, sehr beeindruckt. Und keine Ahnung, Caleb, der Western States gewonnen hat, Francesco, dann Vincent Bouillard, dann also halt alle UTMB-Gewinner, CCC-Gewinner, OCC-Gewinner, Western States-Gewinner, alle halt so auf einem Haufen. Und das war schon was ganz Besonderes. Und dann haben wir uns recht früh versucht, in diesen Startblock reinzustellen. Dann wurden so die ersten favorisierten 10 oder 15 Männer und Frauen nach ganz vorn geholt. Das war am Tag davor beim Short Trail nicht so. Deswegen standen da irgendwie nur Männer an der Startlinie. Ich fand es erst ganz gut, aber dann fand ich es halt ein bisschen schade, weil ich muss sagen, die da nach vorn geholt wurden, die hat man nie mehr gesehen, weil das Rennen danach so gemacht war durch Brücken und Wege, dass man das sozusagen nie aufholen, ist vielleicht falsch gesagt, aber man konnte einfach, also wir sind dann diese Masse gewesen, die sich dann an diesen Leitern und Treppen am Anfang aufhängt. Und die waren da halt schon durch, sodass man einfach nie die Chance hatte, die wiederzusehen. Ich habe die echt das ganze Rennen kein einziges Mal sehen können. Und das finde ich schon ein bisschen schade. Da hätte man vielleicht eine Männer- und eine Frauenstartlinie machen können, wenn man schon alle zusammen starten lässt. Oder man macht halt echt wie beim Berglauf zwei Rennen, weil wir dafür wirklich wahnsinnig viele waren. Und ich habe zum Beispiel bei meiner Uhr auf Start gedrückt, als der Startschuss war, und dann auf die Uhr geschaut, und bis ich über die Startlinie gelaufen bin, sind so 8 Sekunden vergangen. Und dann kann man ja trotzdem nicht gleich laufen, sondern ist erstmal in so einem riesigen Pulk und halt so, wie es bei den meisten bei einem normalen Rennen ist. Und das weiß ich auch, aber es ist halt ja schon so, dass es bei uns, konnte man jetzt schwer sagen, es hätte auch irgendwie jemand, der weiter hinten steht, eigentlich vorne mitlaufen können. Und das war denen dann gar nicht möglich. Das ist schon ein bisschen schade.
Musste man in der Team-Dings starten? Also musstet ihr euch als Team zusammenstellen oder war das egal?
Nee, aber wir haben es so ein bisschen gemacht, um uns so ein bisschen gegenseitig den Platz zu behaupten. Also das haben die Tage davor auch gemacht und es war halt so ein bisschen, von uns wurde eben keiner nach vorne geholt und dann standen wir halt so, also ich weiß, vor mir standen Rosanna und Lotti und dann, ich habe natürlich nicht von hinten die gedrängelt und genauso haben die nicht von vorne gedrückt. Also das war halt schon so ein bisschen, wir haben uns da einfach versucht zu unterstützen. Und dann wussten wir, dass der Start ja sehr flach ist. Das sind die einzigen flachen Kilometer gewesen. Und ich bin so, ich glaube, als 30. Frau oder so da durchgegangen. Da bin ich 3,41 und 3,40 die ersten beiden Kilometer gelaufen. Und da, finde ich, sieht man schon ran, also die vorne gestartet sind, zum einen sind die noch schneller gelaufen, logisch, aber ich habe die nicht einmal auch nur in der Ferne gesehen, die Frauen, die nach vorn geholt wurden. Und das ist schon, ich meine, viel schneller kann man bei einem Ultra dann nicht starten, ohne dass man sich komplett verballert. Deswegen, das meine ich so ein bisschen, dass es halt von vornherein so ein bisschen schade war. Und dann kamen halt so schmale Treppen, wo alles sich gestaut hat. Also man sieht das auch ganz gut an meinem Puls. Dann ist mein Puls unter 100 gefallen, weil man halt warten musste, bis man durchkam. Und mit dem Wissen, dass halt auf der anderen Seite von der Brücke die anderen schon längst den Berg hochlaufen. Und ja, ich habe da aber versucht, die ganze Zeit bei mir zu bleiben und mich da vorher schon so drauf eingestellt, dass das so wird, dass ich es dann in dem Moment nicht so schlimm fand. Aber ich finde es trotzdem auch gerade im Nachhinein sehr schade, weil es natürlich das Rennen um einiges für einen am Anfang langsamer macht, als für die, die vorn laufen durften. Und dann wusste ich, dass dieser erste Uphill der laufbarste ist, also dass man danach die Uphills nur mit Stöcken eigentlich schnell hiken kann, weil man laufend nicht schneller ist, wusste ich vom Ablaufen und dadurch habe ich gedacht, wenn, kann man nur beim ersten Uphill laufen und das auch so ein bisschen versucht und habe dann eigentlich recht viel auch mit Lotti zusammengearbeitet, also wir sind bis zum höchsten Punkt und auch danach im Downhill eigentlich viel zusammengelaufen. Sie ist noch ein bisschen schneller gestartet als ich, also ich hatte sie dann ganz am Anfang vom Uphill vorne gesehen und mich dann so Stück für Stück dran gearbeitet und dann waren wir einfach so in einem Tempo unterwegs und haben auch im Downhill versucht, uns ein bisschen zu ziehen. Da waren Lotti und ich dann Platz 10 und 11 und das hat echt Spaß gemacht und da, finde ich, hat man auch so, zum Beispiel die Esther Chill Sang ist dann von hinten gekommen und die hat ihre Stöcke nicht in ihren Köcher bekommen, da hat ihr die Lotti dann geholfen im Laufen. Also da hat man dann schon gemerkt, sowohl halt die Leute, die in den Teams sind, als auch, dass man sich halt einfach kennt von der UTMB-Serie oder von den UTMB-Rennen oder ich meine, ich kannte auch noch viele von Salomon vorher oder von der Golden Trail Series, aber das ist halt, obwohl es man gegeneinander läuft, auch immer noch ein bisschen miteinander ist. Das fand ich schon schön. Und ja, dann eigentlich, ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll, wenn ich bis zur ersten Aid Station gehe, es ist schon weit. War zwar eigentlich auf dem Papier nur bei 29 Kilometer, aber man brauchte bis dahin halt schon unfassbar lang. Und ich habe kurz vorher habe ich noch gedacht, boah, eigentlich gefällt es mir richtig gut. Ich habe mich bis jetzt gut gepaced und habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich mich überpaced habe oder zu langsam unterwegs war. Trotzdem ist es halt so, du hast die ganze Zeit vor und hinter dir Männer und Frauen und jede Schwäche, die du hast und wenn das Tief nur 20 Sekunden andauert, kostet dir halt 5 Plätze. Das stresst schon, vor allem, weil du, wenn du im Hinterkopf hast, ich laufe trotzdem halt mindestens 12 Stunden heute. Das finde ich ist halt einfach von der Leistungsdichte ein ganz anderes Gefühl. Bei so langen Rennen ist es ja jetzt sonst nicht so, dass man einfach nur so wenig Sekunden auseinander liegt. Das ist einfach da was anderes gewesen. Und man hat dann recht schnell auch gemerkt, dass es super warm wird. Also beim Start war es echt eiskalt. Ich hatte auch Armlinge an. Viele sind auch mit Regenjacke oder Jacke gestartet. Aber ich habe eigentlich weder gefroren noch zu sehr geschwitzt beim Berghochlaufen. Aber dann hat man schon gemerkt, okay, es wird halt ein super heißer, sonniger Tag. ich habe danach gelesen, dass viele Medien geschrieben haben, perfekte Wetterbedingungen, weiß nicht, weil vor Ort waren die ja nicht, wo sie das her gemeint haben, aber es war auf jeden Fall schon sehr, sehr pralle, knalle Sonne den ganzen Tag, der man ausgesetzt war, weil man halt immer am Grat unterwegs war und nie so wirklich im Schatten war und dazu so kalte, trockene Luft. Das ist schon ein Mix, finde ich, der ein bisschen schwieriger ist zu handeln, wenn es ums Dehydrieren geht, weil natürlich ist es nicht so heiß, wie wenn es 30 Grad hat, aber trotzdem muss man echt viel trinken. Und dann gab es halt gar nicht so die Möglichkeit, weil es nicht so krass viele Aid Stations gab. Aber ja, ich habe eigentlich recht früh dann gemerkt, es läuft gut. Ich bin in den Top 30, wenn ich das halten kann. Das wäre mein Wunsch. Und ja, so ging es bis zur ersten Aid Station.
Werbung.
Also es ist egal, wo ich bin. Zwei Sachen habe ich immer dabei, um immer und überall einfach laufen gehen zu können. Und das sind zum einen die Laufschuhe, na klar. Und dann, ganz wichtig, meine Suunto-Laufuhr.
Dank der Offline-Maps, die man sich kostenlos runterladen kann, kann ich mir einfach überall, wo ich bin, Routen zusammenstellen und auf die Uhr laden. Ich sehe, welche Trails beliebt sind und das Wichtigste, ich kann mich gar nicht verlaufen und ich kann aus aktuellem Anlass auch wieder sagen, Leute, diese Offline-Maps, ein absoluter Gamechanger.
Ja, wir haben neulich erst drüber gesprochen in unserer Folge. Man sieht dich im neuen Kampagnenvideo der Suunto Race 2. Was hältst du denn von der neuen Uhr?
Also abgesehen davon, dass sie natürlich alles kann, was eine Laufuhr meiner Meinung nach können muss und viele smarte Funktionen hat, gefällt mir einfach, dass das Display noch größer ist, ohne dass die Uhr größer geworden ist, weil ich finde schon, also ich mag zwar richtig große Sportuhren, aber sie dürfen auch nicht zu groß sein. Also von daher, die Suunto Race 2 hat einfach die optimale Größe.
Ja, die Ränder sind nur kleiner geworden, das Gehäuse ist gleich groß geblieben. Das finde ich auch richtig gut und mir ist persönlich aufgefallen beim Probieren, dass die Haptik schneller und besser ist. Also man hat keinerlei Verzögerung. Und was ich immer besonders wichtig finde, man kann den Display so hell machen, wie man das selber will. Und das alles, obwohl die Batterielaufzeit noch besser geworden ist.
Ja, voll. Also theoretisch kann man jetzt mindestens 55 Stunden bei höchster Genauigkeit am Stück laufen gehen, ohne die Uhr laden zu müssen. Das ist natürlich ein ordentlicher Longrun dann, aber theoretisch wäre es möglich.
Es wäre mal interessant zu testen, wie weit wir da laufen könnten. Also wenn ihr auch unendlich lang ohne Ladekabel auskommen wollt oder einfach eine super Laufuhr braucht, die alles kann und dazu noch gut aussieht, dann schaut doch einfach mal bei suunto.com vorbei und sichert euch mit unserem Code großgeschrieben suunto-hmkm minus 15% auf euren Einkauf.
Genau, und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Wie fühlt sich das an? Weil das ist ja auf jeden Fall schon was anderes, wenn man dann auf einmal in diesem Team läuft. Jetzt zum Beispiel mit der Lotti hast du gemeint und generell dieses, man beschützt sich so ein bisschen im Start und so. Ist das ein anderes Gefühl des Laufens, wie wenn man wirklich an einem, sag ich mal, bei einem TDS zum Beispiel steht und wirklich in dem Fall für sich läuft? Ist das was anderes?
Ja, also ich fand damals ja in Innsbruck, wo ich wusste, dass ich keinen Platz mehr verlieren darf, weil ich sonst diese Silbermedaille verliere, da war es das Einzige, was mich so richtig die ganze Zeit angetrieben hat und auch viel extremer, als wenn ich alleine für mich laufe. Und auch hier war es ja jetzt so, dass wir gehofft hatten, dass wir um eine Medaille mitlaufen können, sodass wir uns halt, oder ich zumindest habe mir schon die ganze Zeit Gedanken um die Teamwertung gemacht. Ich wusste, dass diesmal die Zeiten addiert werden, nicht die Platzierung und habe auch so beim ersten Uphill dann ein Update bekommen, okay, aktuell sind wir Rang 7. Und da war ich ja die zweite Deutsche, weil eben Lotti vor mir war. Und habe dann gedacht, naja, hinten raus wird das noch anders werden. Es motiviert schon sehr, aber abgesehen davon, dass Lotti und ich halt zusammen gelaufen sind, ist es jetzt nicht so, dass alle als Team arbeiten. Also das wäre jetzt auch übertrieben, das zu sagen. Es ist schon dann so, als großes Team Deutschland, also mit dem Support an der Strecke, an den Aid Stations und so, dass das super funktioniert hat. Aber sonst ist es jetzt nicht so auf der Long Trail Distanz, dass wir als Team eine Taktik hatten oder irgendwie sowas, sondern es war halt echt so, dass Lotti und ich haben uns auch dann am Anfang recht viel unterhalten, dass wir da immer versucht haben, zusammenzuarbeiten und ich habe auch gemerkt, dass es für uns beide eigentlich gut funktioniert hat. Und ich glaube, bei den Männern haben das Johannes Löw und Johannes Dörr auch gemacht. Ich weiß es nicht ganz genau, aber so von den Erzählungen, dass die auch ein bisschen zusammengearbeitet haben und das hilft dann schon. Also ich konnte zum Beispiel zu Lotti sagen, jetzt sind die ersten paar Höhenmeter echt technisch und schwer zu laufen, aber danach wird der Downhill besser. Und wir haben uns halt gegenseitig so versucht zu pushen, dass wir die Pace da nicht verlieren. Also dafür war es schon echt richtig cool und hat total viel Spaß gemacht.
Man hat mitbekommen beim Short Trail vor allem, dass viele Läuferinnen und Läufer, zum Beispiel eine Judith oder auch ein Martin Antermatten aus Team Terex und so, die hatten alle Probleme mit Bienen oder Wespen. War das bei euch auch ein Problem?
Es war beim, also es gab so eine Stelle beim Classic und so eine Stelle beim Short Trail, wo so scheinbar Bienennester waren oder Wespennester, wo halt wirklich viele gestochen wurden und die, die halt allergisch reagiert haben, dann ein großes Problem hatten. Das war bei uns schon was, was am Tag vor dem Rennen dann noch besprochen wurde und auch, dass die, die halt wissen, sie sind allergisch, noch ein Mittel mitnehmen. Aber sonst war es bei uns jetzt nicht das große Problem, nee. Aber es war schon, beim Short Trail hat es recht viele getroffen. Ich glaube, das andere, was so ein großes Ding bei der WM war, war dieses Shortcut-Thema, wo auch so viele Videos kursieren. Der Veranstalter hat bei den Technical Meetings gesagt, dass man nur von Fähnchen zu Fähnchen laufen muss. Was man dazwischen macht, ist einem selbst überlassen. Und es waren nicht viele Fähnchen gesteckt. Und dadurch ist es halt so, dass bei vielen Strecken, es gibt auch so ein Video eben vom Classic, wo man das sieht, wo sich einer aufregt, dass jemand abkürzt. Man durfte theoretisch abkürzen, weil man einfach nur von Fähnchen zu Fähnchen gelaufen ist. Das machte nicht immer Sinn und ist auch oft gefährlich gewesen, aber es ist schon, finde ich, komisch gewesen. Also ich fand gerade im letzten Downhill auch bei uns, das waren so 8 Kilometer mit 1000 Serpentinen. Und die beiden Spanierinnen, mit denen ich da oder auf die ich draufgelaufen bin im letzten Uphill, die sind da genauso runtergebrettert und einfach jede Serpentine abgekürzt oder halt immer 3 auf einmal genommen und ich bin halt alle ausgelaufen. Ja, ich weiß nicht. Ich habe es mir zu dem Zeitpunkt dann auch nicht mehr zugetraut, einfach querfeld einzulaufen, wusste aber auch nicht genau, wenn ich da jetzt gerade runterlaufe, ob ich dann wieder auf den Weg komme. Also, weißt du, es war so ein bisschen so ein Mix. Dann habe ich auch gedacht, und was, wenn in der Kurve doch ein Fähnchen steht? Ich habe mir da vielleicht einfach dann zu viel Gedanken gemacht, aber das fand ich für die WM schon auch noch ein bisschen schade, dass halt, wenn man wirklich das ernst genommen hat und nur von Fähnchen zu Fähnchen gelaufen ist, konnte man schon viel Meter sparen.
Okay, ja, das finde ich auch interessant eigentlich, dass es theoretisch dem Läufer, der Läuferin selber überlassen ist, was man als Strecke dann definiert, so mehr oder weniger.
Ja.
Das finde ich auch interessant. War es für euch mental spürbar, dass Lisa und Katharina noch sehr spontan rausgefallen sind, verletzungsbedingt, oder war das dann sehr schnell weg aus dem Kopf?
Ich würde sagen, beim Start war es weg aus dem Kopf. Vorher fand ich es schon schade, auch weil natürlich ja das überall diskutiert wurde, wieso dann Julian als Ersatzläuferin nicht mitkommt und ich es auch schade fand. Wo man aber einfach ehrlicherweise dazu sagen muss, es gab einen Stichtag und beide haben nicht vor dem Stichtag abgesagt, was es dann nicht möglich gemacht hat, dass Juliane mitkommen konnte. Und das war vorher natürlich ein bitterer Beigeschmack, weil wir waren eigentlich zu siebt auf dem Papier, da 7 Frauen, die um die Medaille laufen können und 3 zählen mindestens in die Wertung. Das heißt, theoretisch hätte man fast 2 Teams gehabt. Und dann am Ende stehen wir zu viert da. Und ich meine, dann ist Rosanna ausgestiegen im Rennen, sodass wir dann auch am Ende wirklich nur wir 3, die durchgekommen sind, genau die Wertung waren. Und das ist dann schon sehr, sehr schade, wenn man weiß, was halt eigentlich vorher die Möglichkeiten waren. Aber am Start selber war das dann schon, dass wir uns versucht haben, darauf zu konzentrieren, okay, jeder macht jetzt sein Rennen und im Idealfall, ja, kriegen wir eine gute Teamwertung zusammen. Man hat es am Tag davor gesehen, dadurch, dass die Tove bei den Frauen so dominant gewonnen hat für Schweden, hatte Schweden halt so einen riesen Zeitvorsprung, dass halt, selbst obwohl die dritte Läuferin, ich glaube, nicht mal in den Top 30 war, Schweden eine Medaille gewinnen konnte und das wusste man halt. Also dass dadurch, dass nicht wie beim Berglauf die Platzierungspunkte zählen, sondern die Zeiten, dass halt schon viel möglich sein kann. Genauso für andere Teams, die man vielleicht vorher nicht auf der Rechnung hatte. Ja, das war wahrscheinlich so, also war auf jeden Fall bei mir das, was so im Kopf war.
Findest du es besser, dass Platzierungen zusammengezählt werden oder Zeiten?
Finde ich schwierig. Ich glaube, jetzt bei uns hätte es diesmal nicht viel geändert, weil ich war am Ende beste Deutsche mit Rang 27 oder auf dem Papier 28. Und da hätten wir jetzt nicht weiter uns nach vorn gearbeitet, egal ob Zeit oder Platzierung mit den anderen zusammen. Aber ich glaube schon, wenn es drauf angekommen wäre und vielleicht irgendjemand in die Top 3 oder Top 5 hätte laufen können, dann wäre es vielleicht gar nicht so schlecht für uns gewesen, wenn Punkte gezählt hätten, weil ich glaube, es ist recht klar, dass Katie viel Zeit auf die als erste Frau auf alle anderen rausgelaufen ist, relativ ähnlich wie Tove. Jetzt nicht ganz so extrem viel Zeit, aber das war schon absehbar oder zumindest hat jeder damit gerechnet vorher, dass Amerika, auch wenn sie jetzt am Ende nicht Gold, sondern nur Silber gewonnen haben, in Anführungszeichen, dadurch schon mal einiges an Zeit gut hat. Also ich glaube, bei den Amerikanerinnen waren ja 4 hinter mir, aber halt Katie war so weit vor allen anderen, dass sie halt schon wieder so viel Zeit gut gemacht hat, dass halt klar war, die können trotzdem eine Medaille gewinnen.
Mhm. Ja, interessant. Ich finde es auch interessant, dass die Tove, die Siegerin vom Short Trail, mit einer langen Hose gelaufen
Langzeit.
Ist.
Langzeit.
Fand ich.
Ich auch.
Voll interessant. Ehe super interessante Frau. Anderes Thema. Klingt aber nach einer aufregenden, aufgeladenen, nach ersten aufgeladenen Stunden bei dir im Rennen. Ich muss ja sagen, also klar, ich bin da selber gelaufen. Ich muss aber echt sagen, das fand ich da so schade. Also ich hätte mich so gern hinter diesen Livestream geklemmt und das mitverfolgt. Ich muss sagen, der Livestream, alles, was ich mitbekommen habe, war gut gemacht. Und das war spannend. Ich habe beim Vertical, glaube ich, nur so eine Szene gesehen, wo sich das so gestopft hat bei irgendeiner Stelle. Und auch dachte, ich würde durchdrehen innerlich. Also, dass man da cool bleibt, ist gar nicht mal so easy. Finde ich cool, dass du das hingekriegt hast und einfach so dir dachtest, hey, kann ich jetzt gerade eh nicht ändern. Ich mache jetzt einfach mein Ding. Ja, super interessant, Ida. Puh. Also ich muss ja sagen, ich bin noch sehr gespannt, was da jetzt noch kommt bei deinen Berichten. Ich habe irgendwann nach meinem Rennen dann dem Johannes mal geschrieben, gibt es irgendwelche News, weil ich habe das Tracking am Anfang nicht so ganz gecheckt und war dann schon sehr on fire, muss ich sagen. Na gut, gehen wir mal nochmal zurück nach Nizza. Oder du warst fertig bis jetzt?
Ja.
Und nicht bis jetzt? Okay. Wo war ich denn? In Pay? Also so zweite Verpflegungsstation, erste Recruited Station, Kilometer 21 grob. Und danach kamen dann so 10 Kilometer mit 300 Höhenmetern, also sehr schnelle 10 Kilometer. Mhm. Ich weiß gar nicht, habe ich das jetzt schon gesagt oder nicht. Ich habe tatsächlich nach den ersten 5 Minuten im Rennen meine Musik rausgenommen. Ich habe meine Kopfhörer dauernd nur unten am Hals getragen. Ich konnte irgendwie die Musik in dem Rennen nicht gebrauchen. Die hat mich total gestresst. Da sieht man, wie, das habe ich ja schon mal gesagt, wenn ich gestresst bin oder so, dann macht Musik, ist dann nicht das Richtige. Ich habe tatsächlich gar nicht Musik gehört, bis auf in diesen 10 Kilometern. Da habe ich sie wieder hoch, weil ich mir erlauben wollte, diesen Stress von der vergangenen Verpflegungsstation ein bisschen hinter mir zu lassen und einfach so ein bisschen vor mich hinzulaufen und zu versuchen, die Charlotte einzuholen. Und habe mich aber eigentlich schon ein bisschen davon verabschiedet, dass das noch geht, weil ich dachte, gut, weil der Toni hat mir dann bei der Verpflegung durchgegeben, das ist eine Straßenläuferin, die ist super schnell und so weiter. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann ist der Abschnitt wie für sie gemacht. Der war nicht technisch, das war einfach nur so ein welliges Dahingelaufe. Und dachte mir, ja gut, dann war es das wohl mit dem Sieg tatsächlich so ein bisschen. Und auf einmal ist sie vor mir aufgetaucht. Und ich glaube, das war auf jeden Fall der Moment im Rennen, wo alles geschaltet ist. Also das war richtig geil, muss ich wirklich sagen. Ein kleines, von außen gemachtes Runner's High, wenn man so will. Ich habe sie halt gesehen, zusammen mit einem Mann noch. Und man hat gesehen, sie hat Probleme. Die ist nicht schnell vom Fleck gekommen. Und ich habe wirklich gemerkt, in mir drin hat sich ein Lächeln ausgebreitet, weil ich bin zu dem Moment noch sehr, sehr gut gelaufen. Und dann habe ich sie eingeholt und habe bin jetzt nicht einfach knallhart an ihr vorbei, sondern habe versucht, sie anzufeuern, dass sie mit mir läuft, weil ich fand es eigentlich schon cool, mit jemandem zusammenzulaufen. Aber das war nicht drin, also sie hat mir auch nicht geantwortet, die war einfach komplett durch und hat mit sich ein bisschen gekämpft. Und dann war das kurz vor der nächsten Verpflegungsstation, die auch gecrewt war, in Laguette. Und ab dem Moment lief es wirklich, muss ich einfach sagen, sehr gut. Also ich hatte gute Beine, ich hatte keine Krämpfe. Ich bin dann da, das war ja auch komplett mit Livestream. Ich hatte dann die ganze Zeit auch ein Fahrrad oder einen Läufer hinter oder vor mir. Bin in Laguette rein und auch sehr schnell wieder raus, weil ich ja nicht wusste, was jetzt mit der Charlotte los ist. Ich wusste auch nicht, was mit den anderen Mädels ist. Ich hatte keine Ahnung, wie weit die von mir weg sind und bin da auch ehrlich gesagt dann super schnell durchgerusht durch die Verpflegung. Und dann ging es halt nochmal, ja, also ich muss sagen, ab diesem Moment war die Strecke ein bisschen fies, weil es ging nie mehr so richtig hoch, aber halt ständig wellig, hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter und auch echt teilweise steile Anstiege, nie lang, aber halt eklig. Und ich war aber gut drin. Ich habe auch gut Tempo machen können. Ich habe bis zuletzt, bis ins Ziel auch gepusht, weil ich einfach nicht wusste, wie weit vorne ich bin. Es gibt einen, im Livestream wurde mehrmals kommentiert, dass ich mit die streng schauendste Läuferin bin, die es gibt. Also Leute, hier nochmal ganz offiziell, das ist nichts Persönliches, das bin einfach ich im Wettkampf. Ich bin da einfach, ich war so im Tunnel, so fokussiert und hatte dann wirklich ein gutes Rennen bis ins Finish. Ich konnte mich gut bewegen, ich musste zweimal abbiegen, magentechnisch. Das hatte ich schon, aber das war auch das einzige Problem, würde ich sagen, was aufgetaucht ist und das ist auch okay. Und ansonsten bin ich wirklich dann, ich wollte dann den ersten Platz natürlich auch nicht mehr hergeben und habe da alles dran gesetzt, habe bis zuletzt Tempo gemacht und ja, bin dann mit einer Zeit von 5 Stunden 16, glaube ich, ins Ziel und war wirklich super happy, super erleichtert. Ich glaube, dieser Finish-Shot von mir vor der vor dem Bundle da ist mit das emotionalste Bild im Ziel, was es von mir gibt, weil da einfach so viel abgefallen ist und das war auch mental wirklich wichtig nach dem OCC und nach diesen ganzen Wochen da dazwischen und jetzt einfach ein gutes Rennen gemacht zu haben und einen Sieg nochmal mitzunehmen bei einem UTMB-Rennen und so, das war schon echt cool und hat mir sehr, sehr viel oder bedeutet mir sehr viel und ja, hatte wirklich ein gutes Rennen, hatte einen guten Tag, hatte eine gute Zeit, die Strecke ist schön, es ist nicht die schönste Strecke, die ich hier gelaufen bin, aber auf jeden Fall eine sehr besondere Strecke. Und die Stimmung war super und ja, viel mehr kann ich gar nicht sagen. Also es war wirklich einfach ein cooler Tag und eine schöne Belohnung. Und ich muss sagen, was ich eigentlich fast am schönsten fand, war mein Kopf. Der war einfach wirklich klar hier und da gestresst durch diese Situation mit dem Stau und was auch immer. Aber im Großen und Ganzen war ich einfach wirklich bei mir und hab mein Rennen machen können. Also auch am Anfang, wo die Charlotte dann weggelaufen ist, habe ich mir gedacht, ja, dann lass sie halt. Also mal schauen, was später passiert und wenn es ist, dann ist es so. Und es war nicht so verkrampft und nicht so verkopft wie letztes Jahr der OCC oder was auch immer, sondern es war einfach so dieses, ja, ich mache jetzt hier mein Rennen und dann schauen wir mal. Und das hat mich sehr, sehr zufrieden und stolz gemacht. Also ja, ich bin sehr happy mit diesem Lauf, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Das kannst du auch wirklich sein. Und ich glaube, was wir hier kurz rausgeben können, die zweite geworden ist, die Vanessa, die ist nämlich auch treue Podcast-Hörerin. Die hat nämlich auch bei einem unserer Gewinnspiele schon mitgemacht oder gewonnen. Die ist am Ende zweite geworden hinter dir und ich wette, die hört auch diese Folge. Also auch dahin herzlichen Glückwunsch.
Ja, richtig starkes Rennen gemacht, weil sie hat sich, muss ich auch sagen, die hat sich sehr klein gemacht. Auch am Tag vorher waren wir bei der Elite-Präsentation. Sie meint ja, sie gehört hier eigentlich gar nicht hin. Also ich würde sagen, Vanessa, das kannst du hiermit streichen, diesen Satz. Starker zweiter Platz geworden. Die Charlotte, die am Anfang geführt hat, ist dritte geworden. Die hat sich auch richtig stark durchgebissen, muss man echt sagen, wenn sie so früh schon Probleme bekommen hat. Und deswegen, ja, cooles Podium, coole Frauen. Genau, das vielleicht noch abschließend dazu.
Ja, ich habe mich auch gefreut über dein Ziellächeln. Ich habe es ja danach auf den Fotos und Videos gesehen. Ja, ich war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo du ins Ziel gekommen bist, so ungefähr zwischen der ersten Verpflegungsstation und der zweiten irgendwo.
Ja, ich muss ganz kurz vielleicht noch dazu, weil das gerade ganz gut passt. Ich habe mir ein paar Mal in meinem Rennen gedacht, also ich komme halt heute irgendwann so 5 Stunden bis 5 Stunden 30 ins Ziel und dann läuft die Ida nochmal so 7 Stunden bis was weiß ich was und habe mir gedacht, fuck, also ich war wirklich ein paar Mal bei dir und muss echt sagen, nee. Unvorstellbar. Also wirklich, ja, das ist mir schon manchmal durch den Kopf gegangen, muss ich sagen. Ja.
Ja, also es war halt echt eine zähe, lange Strecke. Aber ja, bei der ersten Verpflegungsstation, da finde ich, also da hat mich die Crew aus Daniela, Ömus, Johnny, Moritz und eben auch die Maike, die haben mich da verpflegt. Und so viele Hände waren an mir dran und nach einer Minute war ich raus. Also ehe ich eigentlich mit dem Kopf da war, war ich schon wieder raus. Das war halt richtig gut und es war auch optimal, weil ich mir vorher halt schon ein bisschen Sorgen gemacht habe, wie das geht, wenn man halt nicht so wie sonst gecrewt wird. Weil in Innsbruck war es uns ja schon möglich, dass wir trotzdem alle von unserer Crew gecrewt werden konnten oder von der Person, die uns sonst crewt. Und da, ja, war ich sehr erleichtert, dass es so schnell ging. Hab dann aber trotzdem im Nachhinein gesehen, dass es da halt Leute gab, die sind halt einfach komplett durchgelaufen und haben dadurch halt 8 Plätze gut gemacht, weil einfach alle halt innerhalb von 10, 20 Sekunden die ganze Zeit kommen. Das ist schon verrückt. Und danach wusste ich ja, es wartet noch auf jeden Fall ein langes, langes Stück, auch wenn es auf dem Papier erstmal nur noch etwa 53 Kilometer sind, dass man halt viele, viele Stunden noch unterwegs ist. Und hab's aber echt, also ich habe einfach schön die ganze Zeit gelitten, immer gepusht, dass ich leide, war eigentlich einfach stundenlang immer in dieser Pain Cave und war wirklich zufrieden mit dem, also Rennen, wie soll ich sagen, zufrieden mitten im Rennen, kann man schwer sagen, man ist zufrieden. Aber ich habe halt immer gedacht, okay, ich kann nicht mehr geben, aber ich darf auch nicht nachlassen, weil wenn ich nachlasse, dann verliere ich einen Platz. Also so war ich halt eigentlich die ganze Zeit. Das war das Einzige, was so in meinem Kopf war. Man hat dann irgendwann schon immer so die gleichen Leute, die man mal im Uphill holt, die einen dann im Downhill wiederholen. Und da sieht man dann auch ganz gut, wenn jemand einen Hoch oder einen Tief hat. Aber eigentlich habe ich mir halt die ganze Zeit über gesagt, ab 40 Kilometer weiß ich, es wird ein bisschen laufbarer für 20 Kilometer. Bis dahin muss ich irgendwie durchkommen und dann mache ich mein Ding. Und das hat dann auch sehr gut funktioniert. Da habe ich dann einiges an Plätzen gut machen können und bin dann aber bei 50 Kilometer 6 Minuten lang einen falschen Downhill runtergelaufen. Und das ist in so einem Feld halt so ärgerlich, weil du verlierst da Plätze, die du zum einen nie wieder einholst, weil einfach alle so ein Top-Niveau haben. Zum anderen verlierst du halt in so kurzer Zeit echt viele Plätze. Also ich habe 6 oder 7 Plätze in der Zeit verloren. Und auch wenn ich 2 Mädels wieder eingeholt habe irgendwann, musste ich halt so viel mehr riskieren und Effort da reinstecken, die wieder einzuholen, wo ich halt eigentlich halt eher noch was nach vorne hätte gut machen können. Das ärgert mich schon, weil erstmal klingt 6 Minuten im Downhill-Verlaufen nicht viel, aber die dann auch wieder hochlaufen und dann halt in einem so einem Elitefeld, das ist schon schwierig. Also da, das ärgert mich schon immer noch sehr. Da bin ich halt, ich habe gerade eine Salztablette genommen und bin hinter so einem Kanadier hergelaufen. Also wir haben uns zusammen verlaufen in dem Moment. Da war ich einfach unaufmerksam, weil das ist komplett meine Schuld. Aber es war auch nicht so gut ausgeschildert an der Stelle. Es war grundsätzlich oft nicht so gut ausgeschildert, aber ich hatte ja die Route eigentlich auf der Uhr und kannte sie auch vom Ablaufen. Also das war schon echt ein Moment, wo ich in der Sekunde nicht so aufmerksam auf die Strecke geachtet habe. Und die Ariane aus der Schweiz, da mich von oben dann auf einmal gerufen hat, wie wild und gewunken hat. Und dann habe ich erst realisiert, oh, irgendwas ist falsch. Ja, das ist schon ein bisschen schade, weil ich glaube, sonst hätte es auch tatsächlich sowas wie 23, 22 werden können hinten raus, weil ich das echt nie wieder ganz aufgeholt habe bis ins Ziel. Aber das ist eigentlich so das Einzige, was echt beschissen gelaufen ist. Sonst habe ich mich echt super gut durchgekämpft und bin total stolz und auch immer wenn ich ein Tief hatte, habe ich das eigentlich sofort akzeptiert und mich durchgekämpft und mir gesagt, okay, jetzt geht es mir kurz schlecht, aber es geht allen gerade schlecht. Und danach kommt ein Hoch und habe halt immer einfach nur weiter gemacht. Habe mich wirklich super gut verpflegt. Ich habe auch echt erst 2 Kilometer vor Schluss habe ich Magenprobleme bekommen. Dann musste ich noch einen Toilettenstopp hinlegen in den Büschen. Das war auch ärgerlich, aber bis dahin war mein Magen super. Das habe ich ja sonst auch nicht. Und nee, ich bin echt mehr als zufrieden und habe dann halt so im letzten Uphill noch ein paar Plätze gut gemacht, vor allem an Männern. Und der ist halt brutal fies, dieser letzte Uphill. Da habe ich dann halt schon realisiert, okay, Top 30 ist echt gut zu schaffen, weil ich wusste zwar, da war ich gerade so 28., dass die anderen dicht hinter mir sind, weil du siehst halt die ganze Zeit einfach 10, 20 Meter hinter dir eine Frau. Aber ich wusste halt, dass ich diese letzten 8 Kilometer eigentlich gut durchlaufen kann und hab dann halt einfach nur die ganze Zeit mir gesagt, es wäre so cool, wenn das klappt, Top 30. Dann irgendwie habe ich realisiert, es kann noch klappen mit unter 12 Stunden, was ich bis dahin halt gar nicht gedacht habe, dass es für mich möglich ist auf der Strecke. Und wusste auch, dass ich halt vor Lotti und Eva bin und die Chance habe, beste Deutsche zu werden. Und dann habe ich mit allem, was noch ging, mich diesen letzten Uphill hochgepusht. Habe da auch einen aus unserem North Face Global Team eingeholt von den Männern, der sich auch sehr verwundert umgesehen hat, weil wir sind schon ein paar Mal zusammengerannt und er war sonst immer deutlich vor mir. Aber meinte auch, die Strecke ist ja brutal, er hat noch nie sowas erlebt. Da, glaube ich, hatte ich schon den Vorteil, dass ich mir die Strecke angeschaut habe. Das hat sich echt gelohnt, weil ich wusste, was mich erwartet. Ich wusste, wie, dass es auf dem Papier weniger schlimm aussieht, als es in echt ist. Und ja, dann war ich echt heilfroh, als ich im Ziel war. Ich war überglücklich über die Zeit und auch mit der Platzierung. Und dann war noch so ein bisschen, die von den Spaniern vor mir war wohl eine, die gepaced wurde und eigentlich hätte noch ja so eine Zeitstrafenstunde bekommen müssen dafür, weil sie sehr, sehr streng waren. Also sie haben ja auch zum Beispiel Johannes Dörr eine Stunde Zeitstrafe gegeben dafür, dass er seine Stirnlampe rausgelegt hat. Also sie haben alles sehr, sehr hart bestraft.
Oh.
Und auch den Tag davor wurde Pacing halt stark bestraft. Aber sie war, ja, es war dann so ein bisschen schade, weil sie haben dann die Ergebnisse an dem Abend halt bestätigt, um noch die Siegerehrung zu machen. Und dann war das durch. Und deswegen ist es jetzt ein 28. Platz. Aber ich bin wirklich mehr als happy, dass ich dieses Ziel erreicht habe. Sowohl die Top 30 als auch über die Zeit und alles. Also ich finde, ich habe ein richtig, richtig gutes Rennen gemacht. Ich muss sagen, außer da bei dem Verlaufen hätte ich nirgendwo was rausholen können. Und ich wusste, dass mir die Strecke überhaupt nicht liegt. Und darauf bin ich sehr, sehr stolz. Ja. auch wenn ich wahrscheinlich gar nicht so klinge heute, weil ich so krank bin. Aber das liegt echt nur daran, dass es mir so schlecht geht.
Also ich finde es super, super schön, dass du das sagst und dass du das so fühlst, weil ich muss wirklich auch sagen, ich war absolut, mir fällt gerade kein anderer Begriff, Entschuldigung für dieses Englische jetzt hier, aber mind blown von deinem Lauf, von deiner Zeit, auch von der Tatsache, dass du einfach erste Deutsche geworden bist, das muss man jetzt schon auch mal hier droppen. Also du hast da einfach ein mega Rennen gemacht, du hattest vor dem Rennen jetzt auch nicht die einfachsten Tage, auch mental und so weiter, hattest eine Strecke vor dir, die weiß Gott übel klingt und einfach nicht jetzt, und ich sage mal, weit aus deiner Komfortzone raus war und bist da einfach super durchmarschiert. Also ich finde es absolut stark und in so einem Feld, in so einer Top-Elite, Top 30 zu werden, was ja auch dein Ziel war, ist super toll. Also ich war mega stolz. Also nicht nur mega stolz auf dich, sondern auch absolut, habe sehr oft meinen Kopf geschüttelt, aber positiv gemeint, weil ich mir echt dachte, boah, irre. Also wirklich richtig, richtig toll. Und das Schönste daran, Ida, ist, dass du da selber auch zufrieden bist. Ich finde, das ist eigentlich das Schönste daran. Ja,
ja, ich meine, klar, in Innsbruck waren es die Top 15, aber man muss auch sagen, im Gegensatz zu Innsbruck hat sich das Feld auch nochmal verstärkt. Also es war nochmal einfach viel leistungsstärker. Und dazu war die Strecke einfach anders, technisch und schwierig. Also sie war wirklich, mir liegt es gar nicht. Man ist am besten, wenn man da einfach immer nur schnell hochgeht und technisch runterlaufen kann. Und das ist halt alles, was genau umgekehrt zu dem ist, was ich gut kann und mache. Und mir fehlen da die laufbaren Abschnitte. Und vielleicht kommt irgendwann mal eine WM, wo das drin ist und dann geht viel mehr. Und dann kann man vielleicht von einer Medaille träumen. Aber für mich war das auf der Strecke das Beste, was ich rausholen konnte mit Abstand. Und ich habe trotzdem echt viel riskiert. Ich bin auch zweimal umgeknickt. Ich habe auch Leute im Downhill eingeholt, gegen die ich halt sowohl in Innsbruck als auch bei anderen Rennen schon gelaufen bin, wo ich nie mithalten konnte, wo ich dann überrascht war, dass ich da jetzt einfach vorbeigehen kann. Also ich bin wirklich sehr, sehr stolz auf die Leistung und auch froh, dass ich meine Saison mit so einem Rennen abschließen kann, weil einfach diese WM, ja, die letzten Wochen für mich schon, seit ich die Strecke kannte, mit sehr viel Respekt bestückt war. Also ich hatte wirklich Angst vor der Strecke und habe auch oft gedacht, boah, wenn ich nicht fürs Team starten würde, dann würde ich gar nicht laufen wollen, weil ich weiß, es liegt mir nicht. Dann würde ich lieber bei irgendeinem anderen Rennen an dem Wochenende laufen und mir selbst einen Gefallen tun. Und ja, habe dann immer gedacht, nein, aber wir können das mit dem Team schaffen. Und dann war vorher dieser Dämpfer, okay, jetzt ist das mit dem Team aber gar nicht mehr so toll, weil so viele nicht mitkommen. Und ja, deswegen hatte ich da schon ein bisschen vor dem Start auch so im Kopf, wer weiß, was da jetzt heute bei rauskommt. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden und bin auch echt froh, dass es sich gelohnt hat, jetzt so viele Wochen da gewesen zu sein, weil es waren nicht leichte Wochen, da hast du recht.
Ich habe auch tatsächlich, ich habe mir viele Podcasts angehört von Free Trail rund um die WM und die haben auch alle gesagt, also Key war tatsächlich schon für diese ganzen erfolgreichen Leute auch und so, sich die Strecke angeguckt zu haben, zu wissen, was auf einen zukommt, und das hast du ja auch zu Genüge getan und du hast dadurch natürlich auch gewusst, okay, das wird eine harte Strecke und die liegt mir nicht so gut wie jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, der 100er in Nizza oder was auch immer, ich weiß es nicht, aber nichtsdestotrotz wusstest du dadurch auch eben, was auf dich zukommt, im Guten wie im Schlechten, und ich glaube, besser kann man bei so einer Strecke auch nicht vorbereitet sein. Also es sah wirklich absolut brutal aus, wunderschön, aber wirklich absolut brutal. Und was ich auch schon zu dir gesagt habe, für mich war das schon auch so dieses, boah, geil, wenn, also mit diesem Ergebnis kann man auch einfach wirklich davon ausgehen, da ist einfach, was macht sie noch in Zukunft? Also ich bin da so gespannt, was noch kommt für dich, und ich finde es wirklich richtig, richtig toll. Also ja, ich kann nur sagen, ich ziehe meinen Hut, ich ziehe meine Beanie, ich ziehe, bin wahnsinnig stolz.
Die du halt gar nicht aufhast.
Die ich halt nicht aufhab. Und freue mich total für dich. Ja.
Ja, und ich freue mich, dass wir beide so tolle Rennen hatten und ja, so einen positiven Rennbericht haben, und hoffe, dass ich die Stimmung, mich nervt selber, aber ich kann leider nicht, ja.
Aber so schlimm ist es gar nicht jetzt. Nee. Ja,
mir kommt es also so vor, als wenn ich so übelst der Downer in diesem Podcast heute.
Gar nicht.
Okay, bin ich beruhigt.
Aber damit, weil du es jetzt schon offiziell quasi angesprochen hast, selber hast du quasi entschieden, deine Saison ist vorbei, kein Rennen
ja.
mehr.
Ich habe ja so richtig eigentlich immer nur bis TDS und WM geplant. Und habe dann geschaut, oder halt vor allem jetzt, als ich dann bei der WM vor Ort war und die Strecke gesehen habe, habe ich halt immer gedacht, boah, mit so einem Rennen kann ich nicht aus der Saison gehen. Ich brauche irgendein gutes Rennen, um halt für mich auch einen schönen Saisonabschluss zu haben. Aber ich habe wirklich so viel auf dieser Strecke gelassen. Ich konnte die letzten 3 Tage kaum gehen. Ich habe, seit ich im Ziel war, nur gekotzt. Ich bin jetzt krank. Also ich glaube, es spricht schon alles dafür, dass ich alles, was irgendwie in mir gesteckt hat, auf dieser Strecke gelassen habe. Und dass ich jetzt einfach eine wohlverdiente Pause brauche. Ich muss richtig gesund werden. Ich muss mich richtig erholen und dann mal schauen. Vielleicht laufe ich im November oder Dezember ein Rennen, aber die Saison ist eigentlich für mich jetzt damit vorbei, genau.
Ja, kann ich gut verstehen. Macht auch Sinn. Tatsächlich waren ja jetzt auch einfach, war jetzt schon viel und lange Rennen, die erfordern.
Ich habe auch wirklich viele Rennkilometer. Also Mont Ventoux, da die 126 Kilometer, auch wenn das im April oder Ende April war, was nicht so früh ist wie sonst mein erstes Rennen, sind es trotzdem einfach unfassbar viele Rennkilometer. Auch dadurch, dass ich, selbst wenn TDS eine DNF war, bin ich über 100 Kilometer gerannt. Sodass ich auch alleine von diesen Kilometern, wenn man die summiert, muss man auch einfach sagen, okay, Saisonpause, weil das ist sonst zu viel. Man macht sich sonst für die kommenden Jahre kaputt.
Genau. Ja, ja, total. Ja, das ist ja sowieso das, was wir schon mal besprochen hatten. Ich habe bei der, wo ich auf die Siegerehrung gewartet habe, am Samstag mich kurz mit so einem Standtyp unterhalten. Der hat gefragt, wie viele Rennen ich gelaufen bin dieses Jahr. Und das waren jetzt bisher 7. Und er hat auch gesagt, boah, krass, so viele schon. Und ich war dann auch die ganze Zeit, ja, stimmt, sind schon einige gewesen. Und ja, deswegen, ich wusste auch tatsächlich nicht so richtig, wie mache ich es jetzt? Laufe ich noch was? Und für mich war es jetzt aber auf jeden Fall für den Kopf, ist es gerade so wichtig zu wissen, im Oktober ist gar nichts. Und das brauche ich jetzt auch.
Und Südafrika hast du schon ein paar Mal gemacht, du kennst das Rennen. Es ist vielleicht echt ein guter Saisonabschluss. Und man muss natürlich auch sagen, du bist halt meistens um die 50 Kilometer gelaufen. Dann darf man auch mehr Rennen machen. Wenn ich halt immer um die 100 oder mehr laufe, dann kann ich nicht 7. Also ich habe jetzt, glaube ich, vielleicht habe ich sogar auch 7. Aber
du hast aber auch viele, ja.
Ja, ich glaube, ich habe auch 7, aber trotzdem. Wollte ich gerade sagen.
Na.
Du weißt schon, was ich sagen wollte.
Das Argument wird jetzt schwierig. Ja, aber ich muss zu Südafrika sagen, ich hatte gestern einen langen Call mit dem Guy dazu, weil ich merke schon, worauf ich keine Lust habe und was ich nicht mehr in mir habe tatsächlich ist der 55er. Das packe ich dieses Jahr nicht mehr. Und die 35 tatsächlich auch wahrscheinlich nicht. Und deswegen wird es bei mir wahrscheinlich wirklich der 23er, weil ich merke, dass darauf habe ich Bock und das ist was Schnelles. Und da können wir jetzt nochmal einen coolen Trainingsblock reinpacken, einen schnellen. Aber wir nehmen auch ein bisschen Volumen raus, weil ich schon einfach merke, dass bei mir nach wie vor andere Themen auch noch da sind und ich da ein bisschen jetzt mal den vielleicht nochmal was anderes, so ein schnelles, kürzeres Rennen jetzt brauche, worauf ich Bock habe und nicht nochmal so ein 5 oder eher 6 Stunden Rennen. Deswegen, genau, ist das wahrscheinlich der Plan.
Aber auch wenn du schon so früh weißt, ich meine, dann kann man sich im Kopf nochmal so richtig frisch auf was anderes einstellen, auf ein schnelles Rennen, knackiges Rennen, um die Saison zu beenden, ist doch was anderes, als wenn man weiß, da wartet ein 55er oder so. Deswegen ist es
mein Ursprungsplan
zu entscheiden.
Ja, und mein Ursprungsplan war eigentlich Puglia bei UTMB die 85 zu laufen. Und da habe ich aber sehr schnell gemerkt, nee, auf gar keinen Fall. Das geht nicht mehr dieses Jahr. Und deswegen ist das jetzt ein ganz schöner neuer Plan, auf den ich mich sehr freue. Und genau.
Es ist schon auch einfach, je länger die Rennen, desto mehr sind sie halt auch mental fordernd. Also ich merke einfach immer, wenn man so lange unterwegs ist, hat man halt während des Rennens auch so viele mentale Hochs und Tiefs und so eine lange Spanne, wo man mental topfit sein muss und davor und danach das Erholen, dass das auch einfach extrem schlaucht. Und wenn die Rennen kürzer sind, dann ist das auch was anderes. Deswegen verstehe ich es aus der Hinsicht schon auch voll.
Ja,
cool. Dann haben wir auf jeden Fall noch mindestens einen Rennbericht dieses Jahr. Und
ja.
Wir beide erholen uns jetzt erstmal gut. Ich versuche gesund zu werden. Und ich mache noch kurz die Werbung für den, ich weiß nicht, doch die Folge kommt vorher raus, den Community Run am Sonntag in Göttingen, in meiner alten Heimat.
Boah, du hast so viele Community Runs dieses Jahr. Ja, ich finde das absolut irre.
Ich hoffe, dass ich bis dahin wieder so gesund bin, dass ich laufen kann, sonst wäre es schlecht. Aber ich habe ja noch eine Woche Zeit.
Ja, ich drücke die Daumen.
Danke.
Na sehr
gut,
schön,
liebe Kimi. Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Ja.
Ich wollte dich nicht unterbrechen, entschuldige.
Ich wollte nichts sagen. Ich habe gewartet, dass du abmoderierst. Ich wollte nichts sagen.
Okay.
Aber ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Ich gehe jetzt zur Physiotherapie. Ich war seit Anfang Juli nicht mehr beim Dani. Ich glaube, der wird mich jetzt zusammenflicken müssen. Schön mit Maske, damit ich niemanden anstecke. Und ja, ich hoffe, du passt auf dich auf und wirst nicht krank und hältst dich von der Wiesn fern, so viel wie da los ist.
Ah, stimmt. Wiesn, die Wiesn ist heute tatsächlich gesperrt, weil es Sprengstoffdrohungen in München gibt. Und ich habe während unserer Aufnahme gerade eine Warnmeldung bekommen, die ich versuche jetzt einfach mal aktuell kurz
zu ignorieren. Musstest du eigentlich die Wohnung räumen in dieser Zeit?
Es ist wirklich gar nicht so witzig. Also die Warnung war tatsächlich auch nicht so, weil normalerweise, es gibt ja immer wieder so Probealarm-Warnungszeug, was man kriegt. Das war kein Probealarm. Also es ist auf jeden Fall, Thema Wiesn ist gerade gar nicht mal so funny. Also mal gucken. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das alles gut geht und dann nichts passiert. Aber jetzt mal unabhängig davon hatte ich sowieso nicht vor, auf die Wiesn zu gehen. Ich habe ja auch keinen Dirndl, wie wir alle wissen. Und ja.
Das ist immer noch ein Thema für eine eigene Folge. Da machen wir dann so einen Live-Podcast, wenn wir zwei Dirndl shoppen gehen.
Ja, ganz, ganz toll. Genau.
Ja, sehr gut.
Sehr schön. Gut. Ida,
bis nächste Woche.
Erhol dich gut. Bis nächste Woche. Schön war's.